Aber wenn ich selbst entscheiden kann, was ich tue oder wo meine Firma hingehen soll, dann glaube ich, habe ich da eben diese Leichtigkeit im täglichen Tun, die auch eben den Erfolg dann näher bringt.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts Erfolg darf leicht sein von und mit Astrid Göschel, der Podcast für Führungskräfte und UnternehmerInnen auf Erfolgskurs.
Mein Name ist Astrid Göschel. Ich bin Implementierungspartnerin der Erfolg darf leicht sein Leadership Systemlösung. Ich unterstütze Unternehmen dabei, Fluktuation zu stoppen, die Burnout-Rate nachhaltig zu reduzieren. Ich setze dabei auf einen klaren, auf 3 Jahre angelegten, praxisbewährten Umsetzungsprozess mit ritualisierten mentalen Boxenstopps. Mit dem Ergebnis ein tragfähiges, menschenfreundliches Fundament mit top ausgebildeten Leadern, die auch unter Highspeed überlegt und beherzt reagieren. Heute zu Gast bei mir Herr Müller, Herr Martin Müller. Hallo Martin.
Hallo, liebe Astrid, schön, heute mit dir im Gespräch zu sein.
Erfolg darf leicht sein. Wie glaubwürdig ist dieser Satz in diesem Moment für dich, Martin?
Absolut glaubwürdig, weil mein Credo ist immer genau das zu tun, was man gut kann und was man gerne möchte. Und dann ist der Erfolg leicht. Wenn ich zu was gezwungen werde und dort gut sein muss, ist es halt schwierig. Wenn ich aber das tun kann, was ich gerne möchte, dann bin ich im Erfolg einfach viel, viel näher.
Danke dir. Zu dir, zu deiner Person, Martin. Du bist bekannt als Mr. Matching. Du bist Experte im Bereich Netzwerken und bekannt dafür, Menschen und Unternehmen erfolgreich miteinander zu verbinden. Als Kölner Unternehmer unterstützt du nicht nur Führungskräfte und Unternehmen, sondern bringst auch in der HR-Welt frischen Wind in die Themen Recruiting und Personalentwicklung, also HR-Abteilung. Wir sprechen heute unter anderem darüber, was gutes Netzwerken wirklich ausmacht, welche häufigen Fehler wir vermeiden sollten und wie wir selbst sofort unsere Netzwerkarbeit optimieren können. Außerdem werfen wir einen kritischen Blick auf die Rolle von HR und Entscheidungsprozessen in Unternehmen, ein Thema, das gerade für Dienstleister und Unternehmerinnen wie mich und meine Zuhörer besonders spannend ist. Ja, auch auf meine Zuhörer schon mal gewarnt. Freut euch auf ein inspirierendes und praxisnahes Gespräch mit Martin Müller. Bleibt dran, es wird spannend. Ich bin nämlich auch total neugierig, weil wir uns auch das erste Mal hier gleich in meinem Podcast sprechen und vorher noch gar nicht kennen. Möchtest du was ergänzen? War noch was dabei, wo du sagst, das will ich korrigieren oder ergänzen?
Nee, das war schon eine ganz runde Einführung, so als wenn du mich schon länger kennen würdest.
Die Frage zu Erfolg darf leicht sein, hast du ja schon beantwortet, aber bleiben wir mal bei Leichtigkeit. In deinem beruflichen und persönlichen Werdegang, welche Rolle spielt denn da Leichtigkeit?
Ja, es kommt halt immer darauf an, wie ich eben sage, dass man das tut, was man gerne tut. Und ich bin ja ins Berufsleben eingestiegen als Angestellter, da habe ich auch alles gerne getan, habe mich dort entwickelt. Und dann kam eben 2007 der Weg in die Selbstständigkeit, weil ich eben Dinge tun wollte, so wie sie mir besser gefallen, als es im Angestelltenverhältnis möglich gewesen wäre. Ja, und so bin ich der Leichtigkeit eigentlich immer auf der Spur, weil ich glaube, dass man als Selbstständiger, als Unternehmer schneller Veränderungen praktizieren kann, wenn Dinge nicht optimal laufen. Als Angestellter bin ich im gewissen Korsett. Ich habe für Konzerne gearbeitet, da hatte man eine megamäßige Stellenbeschreibung. Ich habe für Mittelstand gearbeitet, da war es relativ chaotisch. Aber wenn ich selbst entscheiden kann, was ich tue oder wo meine Firma hingehen soll, dann glaube ich, habe ich da eben diese Leichtigkeit im täglichen Tun, die auch eben den Erfolg dann näher bringt.
Ja, und da will ich auch gleich mal zu dieser Positionierung, die du ja beruflich jetzt als Selbstständiger hast, kommen. Du hast ja im März 2024 dich neu mit Mr. Matching positioniert als Marke. Was war da der Auslöser für diese Neuausrichtung oder Neubenennung?
Ja, ich habe mich ja selbstständig gemacht als Müller Consult. Und dann muss ich heute sagen, die Homepage war gerade noch frei und es passt ja. Mein Name ist Martin Müller, Müller Consult. Ich bin als Berater gestartet. So war das ohne viel nachzudenken relativ eine schnelle Bauchentscheidung. Aber ich bin ja auch LinkedIn-Trainer und da sage ich ja mal, auf den ersten Blick muss man eben auch zeigen, was man tut. Und da habe ich damals natürlich ganz am Anfang Müller Consult Inhaber im Profil stehen gehabt und nicht sagen, da geht es ja nicht. Und Müller Consult ist halt, beide Worte sind ja sehr, sehr abgegriffen. Es war halt so. Und dann habe ich vor 1,5 Jahren jetzt die Mr. Matching Community gegründet. Da habe ich zurzeit 30 Unternehmer drin. Das ist sozusagen der VIP-Club meiner persönlichen Kontakte, die eben mit mir LinkedIn-Mentoring betreiben, denen ich meine Reichweite zur Verfügung stelle und die ich eben auch an Kunden weiterempfehle. Und das war eben die Mr. Matching Community. Ungefähr 1, 2 Jahre vorher hatte mich ein Kunde Mr. Matching genannt und sagte: Mensch, du hast mir so viele Kundenempfehlungen gebracht, du bist ja Mr. Matching. Und das habe ich mir halt dann als Marke schützen lassen. Und so hatte ich dann ein leichtes Logo-Problem zwischen Mr. Matching und Müller Consult. Und die Müller Consult-Seite war eben auch schon ein paar Jahre alt. Und so habe ich dann eben einen Relaunch gemacht und habe das jetzt ein bisschen strukturiert. Das habe ich Mr. Matching praktisch als Begriff oben drüber. Und da gibt es Mr. Matching Consult. Das sind eben meine Vorträge, Seminare im Bereich LinkedIn, Mr. Matching Community. Das sind dann eben meine Menschen, die ich persönlich betreue, erfolgreich zu werden. Und da gibt es auch noch Mr. Matching Regional. Das ist hier in Köln die Regionalgruppe, die noch aus meinen Xing-Zeiten entstand. Dort habe ich eine große Xing-Gruppe gehabt, die ich jetzt nach LinkedIn rübergezogen habe. Und Mr. Matching Regional macht eben hier in Köln regelmäßig Events, wo sich Menschen eben auch dann persönlich treffen können. Viele von denen haben sich online vorher gefunden oder gesehen, getroffen und kommen dann offline zusammen in der Veranstaltung. Und das ist halt auch mein Konzept, dass man eben mit Events vor Ort relativ einfach das eigene Netzwerk ausbauen kann.
Ich finde, du hast einen ganz tollen Satz, nämlich online finden, offline binden. Das ist ja dein Slogan. Also darf man das Slogan nennen oder sagst du deine
Ja, doch, das ist
Ausrichtung?
das Slogan, ja, genau.
Ja, und klingt faszinierend, weil es so prägnant ist. Und du hast es ja schon erwähnt, das ist die Kombination eben aus online und offline. Und du hast auch gerade ja schon erwähnt, was sich dahinter verbirgt. Und wir sprechen ja von wie vielen Jahren? Sind es 20 oder 30 Jahre, deine Netzwerkleidenschaft?
Ja, angefangen habe ich rund im Jahr 2000. Da bin ich nach Köln gekommen und habe hier einen neuen Job angefangen und kannte halt niemand, weder beruflich noch privat. Und da bin ich halt dann jeden Abend auf Veranstaltungen gegangen, habe mich verschiedenen Clubs angeschlossen, Wirtschaftsjahren, Marketingclub, was es so gibt, und habe da eben damals noch Visitenkarten gesammelt. Es gab ja noch kein Xing, und habe eben Menschen kennengelernt. Das war jetzt eigentlich noch unabhängig vom Beruf. Ich war im Export tätig, auch viel unterwegs, aber habe halt in Köln mein Netzwerk aufgebaut. Und 2003 kam dann Xing auf die Welt. Da war ich auch einer der ersten Mitglieder. Und das war natürlich als Plattform eine schöne Gelegenheit, dann eben dieses ganze Netzwerk zu managen. Und daraus ist jetzt LinkedIn geworden. Xing ist ja fürs Netzwerken nicht mehr so geeignet. Auch wenn ich bei dir natürlich die Empfehlung nie sehe. Ich war lange Jahre Xing-Ambassador und hier in Köln auch eben der Repräsentant für Xing in der Stadt und bin deswegen oft auch in Hamburg in der Zentrale gewesen. Und da sind eben die Events entstanden. Ich sage mal die Geschichte, dass ich die ersten Xing-Kontakte hatte. Und ein Profil ist natürlich das eine, aber man muss Menschen kennenlernen. 2004, glaube ich, war das, in Köln einfach mal 70 Leute im Biergarten eingeladen und 30 kamen. Und das war halt das erste Xing-Event damals. Man hat 30 erste Eindrücke gewonnen, 30 Visitenkarten getauscht. Und die drei, vier Leute, die interessant waren, mit denen hat man sich dann weiter einzeln getroffen. Und so ist das ganze Eventmanagement entstanden. Und wir haben dann alle 3 Monate diese Events gemacht. Und in der Spitze, es war so 2010, 2012, da hatten wir über 1000, über 1500 Teilnehmer. Und da kam eben der Gedanke her und das Motto ist dort entstanden, online finden, weil Xing oder heute LinkedIn hat ja, LinkedIn hat 1 Milliarde Mitglieder und nur 24 Millionen hier in Deutschland, Österreich, Schweiz. Man kann dort sicherlich Kontakte hinzufügen. Aber es bleibt halt am Anfang Online-Kontakt. Und wenn man es dann schafft, diesen Kontakt praktisch zu einer Veranstaltung einzuladen, dort eben auch ein Kaltgetränk gemeinsam zu trinken, ein Smalltalk zu haben, die anderen kennenzulernen, da ist der Slogan eben online finden, offline binden entstanden, weil wenn ich jemanden persönlich getroffen habe, das sage ich heute auch in der großen Online-Welt, habe ich immer eine andere Beziehung noch zu der Person, als wenn man sich eben nur über Zoom oder nur über ein Portal wie LinkedIn kennt.
Ja, und warum ist diese Kombination von Online- und Offline-Netzwerken heutzutage so entscheidend? Oder
Das
sagst
hängt
du, das
immer ein
war schon
bisschen
immer
davon ab.
entscheidend?
Ja, es hängt immer auch ein bisschen davon ab, was man will. Weil in meinen Seminaren frage ich am Anfang immer, was ist dein Ziel? Es gibt ja Leute, die suchen Lebenspartner, andere möchten Freunde fürs Leben finden, die Dritten suchen Kunden.
Das auch ganz kurz, gibt es das auch, dass die
Ja,
Leute
es gibt auch.
dahin
Das
gehen, um
haben
einen
wir, meine ich habe
Lebenspartner
auch
zu
gesagt,
finden?
dafür ist LinkedIn jetzt auch vielleicht nicht als Portal geeignet. Aber natürlich, ich kenne Leute, die haben geheiratet, weil sie sich über ein Xing-Event kennengelernt haben. Das ist ja ganz normal. Weil
Ach
Single
so, nein, ich hatte es
Umfragen.
jetzt anders, weißt du, ich hatte es jetzt anders verstanden. Ich hatte es gedacht, die haben dein Matching-Prinzip vielleicht falsch verstanden, weil Matching, das Wort kennt man ja auch, ich bin ja Sprachwissenschaftlerin, deswegen gucke ich da mal genau hin, wo werden Wörter in welchem Kontext wie verwendet. Und es könnte ja auch zu Irritationen führen, dass die gedacht haben, man wird da gematcht privat.
Ja, gut, privat gebe ich da auch mal eine Empfehlung, aber dieses Mister-Matching, das ist eher beruflich gedacht. Und ja,
Okay.
trotzdem, ich finde es immer schön, Menschen zusammenzubringen. Und das
Ja.
war am Anfang auch, ich habe das am Anfang ja auch nicht kommerziell gemacht. Ich habe halt den ganzen Tag Leute weitergebracht. Ich war 10 Jahre auch Finanzmakler. Nur ein Beispiel. Da habe ich in meiner Kölner Zingengruppe gesehen, da schrieb einer, kann mir jemand einen Immobilienmakler empfehlen? Ich bin neu in der Stadt. Und da habe ich halt auch ohne viel nachzudenken einfach mal 2, 3 Adressen hingeschickt und ich habe da gar nicht nachgefragt, gar nicht geschaut. Und 2 Jahre später kam dieser Mensch auf mich zu, wollte von mir eine Finanzberatung haben. Und ich sage, ja, super, mal gern. Ich sage, wie kommen Sie gerade auf mich? Ja, Sie haben mir doch vor 3 Jahren einen Makler empfohlen, da habe ich mein Traumhaus gekauft und jetzt brauche ich heute mal eine Dienstleistung, die Sie anbieten. Und auf die Art habe ich dann gemerkt, alles, was man gibt, kommt irgendwann zurück. Das hat in dem Fall sicherlich ein paar Jahre gedauert. Viele können nicht so lange warten, aber es war immer meine Intention, viel zu geben und vor allem auch ein wichtiger Punkt, ein Netzwerk aufzubauen, bevor man es braucht. Ich habe immer wieder
Ja, da
Kunden, die
kommen wir auch
sagen,
noch drauf.
ich habe ein
Ja,
Problem, ich
ja.
brauche jetzt Leute. Klar, dafür bin ich ja jetzt da, auch
Ja.
beruflich. Aber ich selbst habe sehr davon profitiert, dass ich eben mein eigenes Netzwerk mit Kontakten, mit Visitenkarten und eben daraus auch entstehenden Freundschaften. Wobei mit Freundschaft bin ich auch ein bisschen zurückhaltend, einen guten Freund, da habe ich nur ein oder zwei. Aber ich habe halt tausende Bekannte und ganz viele
Ja.
gute Bekannte. Und da kann man eben ein Netzwerk ja gut nutzen, nachdem man es eben ohne Eigennutz am Anfang mal aufgebaut hat.
Ja. Also du hast es schon auch an so ein ganz, wir kommen nachher auch noch auf die Fehler, die man machen kann beim Netzwerken. Aber ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, das ist auch so meine Erfahrung, ist einfach die Freude am Geben und gar nicht immer so aufrechnen zu wollen und auf keinen Fall schon hingehen und denken, man muss jetzt hier einen Mega-Deal abschließen. Also das ist ja manchmal auch verrückt. Aber kommen wir nochmal zurück zum Thema, welche konkreten Schritte empfiehlst du denn jemandem, der seine Online-Kontakte erfolgreich ins reale Leben bringen möchte?
Immer schauen, was kann der andere, was benötigt der andere. Immer aufs Profil schauen, was der andere sucht. Man kann es ja in Beiträgen lesen, wenn jemand was schreibt. Oder bei Xing gab es immer, ich biete, ich suche. Das ist bei LinkedIn ein bisschen anders. Aber immer, wenn ich irgendwo sehe, dass jemand was sucht, was ich ihm bieten könnte, helfe ich ihm weiter. Und das muss jetzt nicht oder soll jetzt auch nicht unbedingt das sein, was ich beruflich verkaufe. Einfach, wenn jemand Immobilienmakler sucht und ich kenne welche, dann gebe ich halt die Daten weiter und sage, hier, sprecht mal miteinander, schaut mal. Und
Ja.
da kommt ja zumindest ein Dankeschön. Und bei mir mittlerweile, nachdem ich 20 Jahre zurückblicke, eben auch Aufträge, weil dann eben dadurch, dass die Leute eine gewisse Dankbarkeit haben, sie wollen sich revanchieren. Und das soll am Anfang eben nicht sein, ich will dir was verkaufen. Klar, wenn jemand schreibt, ich brauche ein LinkedIn-Training, dann biete ich mich natürlich auch an. Aber wenn
Ja.
ich irgendwo merke, ich habe was in meinem Fundus, wo ich anderen weiterhelfen kann, dann tue ich es halt. Und das ist natürlich offline schwierig, weil da hat man ja immer nur eine Person vor sich auf irgendeiner Veranstaltung. Und vor allem, da sehe ich ja auch nicht alles von den Leuten. Wenn ich aber mir ein Profil anschaue bei Xing oder LinkedIn, dann erkenne ich ja viel mehr, wie könnte ich den Leuten weiterhelfen. Und das ist online ja ein Klick. Offline ist es ja viel schwieriger, anderen Leuten Gefallen zu tun. Deswegen mit 2, 3 Klicks irgendwelchen Leuten eine Empfehlung auszusprechen, das ist ja gar kein Problem. Und das habe ich eben von Anfang an bei Xing auch gemacht und merke eben heute, wie sich das entwickelt. Und auch nochmal vielleicht gerade ein Praxisbeispiel. Ich war damals angestellt, wie gesagt, und habe mich von der Firma getrennt oder bin entlassen worden, weil es gab verschiedene Gründe. Das passiert in der Schweiz. Und dann bin ich mit dem ICE zurückgefahren nach Deutschland, nach Köln. Und habe halt auf der Rückfahrt ein bisschen telefoniert. Als ich in Köln ankam, hatte ich 3 Gesprächstermine. Und eins davon war ein neuer Job. Da gab es eben die Stelle auch nicht. Aber weil ich die Person eben kannte, weil ich der Person auch schon öfters zugearbeitet habe, hat die eben für mich einen Job geschaffen. Und so gesehen hatte ich dann auch durch eine Entlassung, was ja für viele auch ein tiefer Fall ist, wenige Wochen später einen Job, der war viel, viel besser als der davor. Also auch das war sicherlich nur möglich, weil ich eben diese Person vorher schon als Kontakt, als Netzwerkbestandteil aufgebaut habe. Wenn ich irgendwo kalt angerufen hätte, ich suche einen neuen Job, wäre ich gar nicht so weit gekommen. Also auch da. Und da sind wir vielleicht auch gerade schon im Bereich HR. Ich berate ja auch viele HR-Leiter, viele Recruiter, auch schon die Kontakte zu Kandidaten suchen, bevor die offene Stelle da ist, weil alles, was man vorher schon vorbereiten kann, und da ist auch das Persönliche wieder wichtig, wenn man persönlich schon eine Beziehung aufbaut, ist es eben später viel, viel einfacher, wenn man mal was Dringendes hat, an die Leute auch ranzukommen.
Ja. Ja, also für mich ist das auch absolut nachvollziehbar, weil persönlich heißt ja, dass man überhaupt mal Vertrauen aufbaut und Verbindung heißt ja, geht ja über Verbindlichkeit und das geht ja nur über das Persönliche und auch, dass die Chemie stimmt. Welche Tipps hast du für Unternehmerinnen oder Unternehmer oder auch Führungskräfte, die neu ins Netzwerk einsteigen?
Ja, zuerst mal eine Strategie sich überlegen oder zumindest die eigenen Ziele definieren. Wenn ich Netzwerken sage, gibt es das ja online und offline. Ich meine, wenn ich jetzt privat netzwerken will, gehe ich vielleicht zu Facebook. Wenn ich jetzt beruflich netzwerken will, gehe ich zu LinkedIn. Das ist relativ einfach. Aber wenn ich jetzt nicht so der Online-Typ bin und sage, ich möchte eben auch vor Ort netzwerken, dann gibt es ja auch diverse Business-Clubs, es gibt Sportvereine. Ich muss erst wissen, was will ich? Will ich den Lebenspartner suchen? Dann gehe ich vielleicht eher in einen Sportverein oder in einen Karnevalsverein. Oder will ich Brauchtum fördern? Ne? Das ist auch der Karnevalsverein oder vielleicht der Heimatverein. Ich bin selbst bei den Reservisten, bei der Bundeswehr, lerne da interessante Leute kennen. Ich bin bei Rotary, wo ich mich eben auch engagiere. Das hat jetzt mit Business nichts zu tun. Bundeswehr möchte ich halt auch. Bin damals in Portugal im Einsatz gewesen als Wehrpflichtiger, ein bisschen repräsentieren, damit die in der Bevölkerung halt ein bisschen bekannter wird. Deswegen bin ich bei den Reservisten. Ich möchte was Gutes tun, auch unentgeltlich. Deswegen bin ich bei Rotary und ich brauche Umsätze und möchte Kunden gewinnen. Deswegen bin ich halt im Business Club auch in Köln und eben auch online bei LinkedIn. Das heißt, wichtigster Tipp am Anfang, genau zu wissen, was will ich, was ist mein Ziel, um darauf eben dann das Netzwerk online oder offline auszusuchen, indem ich mich dann engagieren möchte.
Okay. Und wie schafft man es? Also diese Frage habe ich, weil ich Leute kenne, die immer ein schlechtes Gewissen haben. Die sprechen manchmal, in Anführungszeichen habe ich es genannt, von Klinkenputzen. Also deswegen nehme ich die Frage rein, die mir mal herangetragen wurde, die ich heute stellen soll. Nämlich, wie schafft man es, dass Networking nicht wie Klinkenputzen wirkt, sondern authentisch bleibt?
Aktiv auf andere Leute zuzugehen, ohne zu wissen, ob die überhaupt Bedarf haben. Das merke ich immer wieder bei LinkedIn, da kriege ich ja auch ständig Kontaktanfragen und direkt danach einen Pitch, dass ich irgendwas kaufen soll, ohne dass die Leute wissen, dass ich das brauche.
Ah, jetzt
Dann
weiß ich erst, was damit gemeint ist, weil ich habe die Frage wirklich gesammelt übertragen. Ja, dann finde ich mich dabei auch wieder. Ich finde, das hat ja auch was mit Stil zu tun, dass man ja manchmal denkt, genau das will man ja nicht. Also ich habe auch festgestellt, ich hatte ja nur kurz jetzt auf LinkedIn auch mal, glaube ich, mich mit dir verlinkt und schon hatte ich 5 Anfragen, wollten mir irgendwas verkaufen. Aber es scheint, das ist ja schon sehr nervig dann. Ja.
Ja, wobei ich immer sage, wer bei LinkedIn richtig aktiv ist, der braucht eben kein Klinkenputzen. Der muss zuerst mal als Basis für alles sein eigenes Profil gestalten, dass er im eigenen Profil genau zeigt, was er will, was er bietet, was er kann, dass er seine Expertise zeigt. Und ich sage immer, in 3 Sekunden musst du die Leute abholen. Wenn ich auf deinem Profil bin, liebe Astrid, und nicht in 3 Sekunden merke, hier bin ich richtig, bin ich ja wieder weg. Ja, das ist das Foto, das ist das Hintergrundbild, was du ja auch bei dir super gelöst hast. Das sind diese 220 Zeichen in der Profilbeschreibung. Wenn ich da wirklich den Lösungsansatz von dir sehe oder ein Thema sehe, was für mich relevant ist, dann gucke ich ja natürlich weiter. Und kommen wir nochmal auf Müller Consult zurück. Da stand damals bei mir Müller Consult Inhaber. Ja, warum sollte einer da weiter reinschauen? Nachdem ich das reflektiert habe, stand da eben Ihr Experte, wie Sie mit Xing Geld verdienen können. Klar, dann sagen die Leute, okay, interessiert mich und schauen sich dann das Profil mehr an. Also die Profilgestaltung oder auch die Visitenkarte im Offline-Leben, die ist halt wichtig. Wenn ich eine professionelle, toll gestaltete Visitenkarte abgebe, dann mache ich halt direkt einen anderen Eindruck, als wenn ich eine verkratzte, vielleicht dreckige Visitenkarte abgebe.
Ach Martin, ganz kurz, darf ich da mal unterbrechen? Ist das tatsächlich noch ein Thema? Weil das war jetzt genau die Frage, die ich mir gestellt habe, als ich letztes Jahr schon ein Jahr her jetzt in Berlin war und festgestellt habe, dass die Leute gar keine Visitenkarten mehr von mir wollen, sondern die wollen gleich direkt über Handy, von Handy zu Handy, sich auf LinkedIn vernetzen und über QR-Codes gehen. Sagst du trotzdem, Visitenkarten sind schon wichtig?
Ja, ich bin ja da noch, ich komme aus der Visitenkartengeneration, das merke ich
Ah,
immer
okay.
wieder. Und ich hadere auch mit diesem neuen Trend, obwohl ich ihn in meinen Seminaren selbst zeige, weil über LinkedIn auf dem Smartphone kann man ja oben unter der Suche relativ schnell den QR-Code zaubern und sich auf dem Event vernetzen. Da staunen immer viele, das wissen nicht alle. Aber ich bin immer noch ein Visitenkartentyp, weil ich frage mein Gegenüber immer noch, kann ich mal Ihre Karte haben, allein um im Reflex meine eigenen zu präsentieren. Ne? Dann ist das nicht so aufdringlich. Aber ich merke genau, wie du gerade sagst, auch auf Messen, kein Mensch hat mehr Visitenkarten, die meisten wollen es kennen. Aber ich habe jahrelang, wenn ich abends von Events zurückkam, am nächsten Tag 20, 30 Visitenkarten gehabt, habe mir die angeschaut, habe mir oft auch noch abends auf der Veranstaltung auf der Rückseite kurz ein paar Notizen gemacht, auf die ich mich dann im Follow-up-E-Mail beziehen kann. Für mich war Visitenkarte immer ein wichtiges Tool. Wenn ich jetzt von der Veranstaltung komme, habe 20 neue LinkedIn-Kontakte, weil wir uns da gescannt haben, klar, dann kann ich mir auch die Profile anschauen, aber dann habe ich nicht so den Bezug, wie ich ihn jahrelang mit der Visitenkarten habe. Also ich habe immer noch Visitenkarten dabei, ich gehe nie ohne Karten raus, stimme dir aber zu, dass ich immer mehr höre, wie auch du, dass die Leute sagen, hier, lass uns lieber bei LinkedIn scannen, Karten habe ich keine dabei. Also diesen Trend gehe ich nicht so mit, aber ich werde ihn nicht verändern können. Das Scannen wird immer wichtiger, da stimme ich dir ja, leider in Anführungsstrichen dazu. Ja, aber wir waren gerade beim Profil bei der Visitenkarte. Also der erste Eindruck, der muss halt entsprechend überzeugen. Oder wenn du mir empfohlen wärst und man sagt, Mensch, du musst mit Astrid sprechen, geh auf dein Profil und dann steht da nichts Vernünftiges, dann hinterfrage ich natürlich direkt die Empfehlung. Während wenn du mir empfohlen wärst, ich komme auf dein Profil, so wie es ja auch war, und ich bin drauf und habe direkt gesehen, Mensch, das machst du alle, hat mich begeistert und sofort Termin zugestimmt und wir sind im Gespräch. Das hat wirklich auch mit deiner guten LinkedIn-Profilgestaltung zu tun. Wenn ich da nicht gemerkt hätte, dass da bei dir Kompetenz hintersteckt, dann hätte ich vielleicht auch zögerlich mit dem Termin reagiert. Also Profilgestaltung ist eigentlich für alle das Erste und das Wichtigste für alle weiteren Aktivitäten. Denn wenn ich dich google oder wenn ich jemanden google, sehe ich halt sehr, sehr oft auch das LinkedIn-Profil. Das sehe ich ja meistens noch vor der Homepage. Und deswegen ist eben wichtig, da schon mit einer guten Profilgestaltung auch genau zu zeigen, was man will und vielleicht auch, was man eben nicht will, dass man sich da schon entsprechend einordnen kann.
Ja, klasse. Vielen, vielen Dank. Also ich glaube, das ist für die Zuhörer total spannend, weil es eben so aus der Praxis für die Praxis ist. Also gerade, weil du es ja aus der Praxis jetzt sagst, wie unser Kontakt ja auch so schnell und zackig zustande kam. Und ja, das ist wirklich, wirklich ganz, ganz spannend. Welche Rolle spielen denn Vorträge in der Arbeit? Und wie wichtig ist die Bühne für das Netzwerken?
Ja, der Vortrag ist immer der Aufhänger. Und auch eine Bühne ist immer sehr, sehr gut, um entsprechend Bekanntheit zu steigern und eben auch Kompetenz zu zeigen. Eine Bühne kann online und offline sein. Sie ist halt während Corona komplett online gegangen. Ne? Man hat eben einen Vortrag gezeigt über Zoom. Aber das ist sicherlich, online ist es zur Wissensweitergabe, okay, ich halte einen Vortrag online, alle anderen können da entsprechend sich Notizen machen, aber ich kriege halt nicht mit, was meine Zuhörer machen. Vielleicht machen die gerade E-Mails oder schalten sich irgendwo anders hin und ich merke es ja nicht. Deswegen ist ein Vortrag oder ein Workshop vor Ort sicherlich immer eine andere Nummer, sicherlich viel, viel aufwendiger in der Durchführung, aber man hat eben mehr in Bezug zu den Zuhörenden. Und es ist manchmal auch der Aufhänger, um zusammenzukommen. Wobei ich aber trotzdem sage, ich mache seit 20 Jahren Events, wo meistens eben, wenn es ein Networking-Event ist, ein Vortrag am Anfang stattfindet, um einen Aufhänger zu haben. Erstens, damit der Referent, die Referentin sich natürlich präsentieren kann. Zweitens natürlich auch, damit die Zuhörenden einen Mehrwert haben und fachlich oder inhaltlich ein bisschen weiterkommen, eine gute Einstimmung haben aufs anschließende Networking. Einfach nur sagen, kommt her zum Networking. Das ging noch vor 15 Jahren. Geht aber heute nicht mehr. Heute muss die Location stimmen, heute muss ein interessanter Vortrag sein. Und wobei ich aber auf der anderen Seite auch sage, je nachdem, wer kommt, Stichwort Zielgruppe, ist es am Ende auch egal, wer den Vortrag hält, weil der geht vorüber. Mir geht es immer oder mir ging es in der Vergangenheit immer mehr auch um die Gespräche am Stehtisch, in den Pausen. Man geht auf Konferenzen, zahlt viel Eintritt, hört ein paar Vorträge, die man heutzutage ja fast alle schon bei YouTube auch sehen kann. Es geht mir immer, wenn ich auf Veranstaltungen gehe, meistens um die persönlichen Gespräche, weil man eben die Menschen am Stehtisch trifft, in der Pause oder im Nachgang und sich dann eben durch den Vortrag einen schnellen Einstieg in Smalltalk holt und auf die Art eben sich mit den Leuten vernetzt, die eben dort vor Ort sind und die eben auch dann relevant sind.
Ich vermute jedoch, dass auch die Planung vorab entscheidend ist,
Ich
oder?
wünsche mir immer, dass es vorher eine Teilnehmerliste gibt. Auf meinen Events nächste Woche haben wir wieder ein Networking-Event hier bei der Deutschen Telekom in Köln. Da werden alle 60 Teilnehmer 2 Tage vorher eine Liste bekommen, wo die Teilnehmer draufstehen. Weil ich mal sage, ein Event an sich hat 3 Teile. Ein Drittel ist nur das Event als Veranstaltung. Ein Drittel ist die Vorbereitung, ein Drittel ist die Nachbereitung.
Richtig,
Sehr viele
ja,
Menschen
okay.
gehen halt auf eine Veranstaltung und bereiten es nicht vor und bereiten es nicht nach und sagen dann 3 Monate später, hat sich nicht gelohnt. Aber es fängt eben schon mit der Vorbereitung an. Wenn ich eine Liste habe, kann ich schon mal schauen, mit wem möchte ich denn sprechen und die Leute vorher schon mal bei LinkedIn mir anschauen und denen vielleicht schon mal eine Kontaktanfrage schicken und sagen, Mensch, wir sind ja gemeinsam auf der Veranstaltung in 2 Tagen, ich würde gerne mit dir sprechen, lass uns doch mal um 7:30 da irgendwo in der Ecke treffen. Wenn man sich dann trifft, ist super, aber auf der anderen Seite sage ich immer maximal 10, 15 Minuten mit einer Person sprechen auf solchen Events, dann schnell weiter, dass man wirklich an so einem Abend mehrere erste Eindrücke schafft. Wenn ich es dann nicht schaffe, die Person zu treffen, habe ich aber immer im Nachgang noch einen guten Aufhänger, um zu sagen, wir haben uns leider verfehlt, lass uns doch mal ein Einzelgespräch machen. Ne, dann ist man der Person schon viel näher, als wenn man kalt angerufen hätte. Ein
Ja, verstehe.
weiterer Tipp ist dann auch immer alleine auf Veranstaltungen zu gehen. Weil wenn ich einen Kunde oder einen Partner mitnehme, dann muss ich den ja irgendwo entertainen und habe eben keine Zeit, mich um die neuen Gespräche zu kümmern. Also mein Tipp ist immer, vorher schon möglichst 5, 6, 8 Gespräche anzuteasern, dass man versucht, sich irgendwo zu verabreden, in der Hoffnung, dass der Veranstalter Stehtische hat und keine Sitztische. Weil da kann man ja auch viel einfacher ins Gespräch kommen. Und man merkt ja auch schon an der Gestik, wenn man dann stetig sich dazustellt, ob man eingebunden wird in den ersten 10, 20 Sekunden ins Gespräch. Wenn nicht, kann man ja problemlos wieder weitergehen. Und auf die Art schafft man es ja schon, 10, 15 Gespräche zu führen an so einem Abend, eben mit Visitenkartentausch oder eben mit Scannen der LinkedIn-Seite, dass man dann eben eine schöne Veranstaltung hat. Oder auch, dass ich immer vorher schon was esse. Dann brauche ich keine Zeit am Buffet zu stehen und kann eben die Zeit auch fürs Netzwerken nutzen. Also andere Leute, oder damals bin ich zur Veranstaltung gegangen, weil es da was zu essen gab. Heute gehe ich satt dahin, damit ich eben mehr Zeit zum Kommunizieren habe, während die anderen vom Buffet warten. Also das eine ist die Veranstaltung an sich und dann ist es aber eben die Nacharbeit. Man muss auch da unterscheiden zwischen Networking und Akquise. Also niemals auf ein Event akquirieren, das ist halt nur Networking. Und schon mal auch fragen, was machen Sie denn beruflich? Ne? Darf ich mal Ihre Karte haben? Und dann kann man ja schon Fragen stellen, um ein bisschen abzuchecken, ob der andere an dem Thema Interesse hat. Und dann ist aber auch schon gut. Und dann kann man eben im Nachgang 3 Tage später anrufen und sagen, Mensch, wir haben ja vor 3 Tagen auf dem Event gesprochen, das ist das Thema, lass uns das doch mal vertiefen. Und dann sind wir halt in der Akquise. Und gerade wenn man anruft, ist man ja auch im Vorzimmer viel schneller vorbei, wenn man sich eben auf ein persönliches Gespräch mit der Zielperson auf dem Event vor 3 Tagen bezieht, als wenn man eben kalt anruft. Und so hat man dann diese drei Teile: Vorbereitung, Haupt, Event und Nachbereitung, wo man eben dann, denke ich mal, mit Hilfe eines Events gut an die Leute rankommt. Das Event kann natürlich auch online sein, auch da kann man ja ähnlich vorgehen, aber offline ist da sicherlich noch besser.
Okay, danke dir. Das sind ja ganz tolle Tipps aus der Praxis. Ganz, ganz toll. Eine Frage auch nochmal. Was sind denn die größten Fehler? Weil man hört bei dir schon raus, du bist das gewöhnt, du hast da Routine drin, für dich ist das alles ganz klar. Stellst du auch fest, dass es da Fehler gibt auf der Messe oder manchmal auch Dinge, wo du sagst, naja, das findest du jetzt nicht so toll?
Ja, der größte Fehler, den es gibt, ist, dass man von fremden Leuten zugetextet wird mit irgendwelchen Standardtexten, vor allem auf der Messe. Man wird angesprochen, kann ich helfen? Dann bleibt man vielleicht stehen und dann kommt da ein Textschwall über Minuten, ohne dass der andere überhaupt weiß, ob mich das in die Bohne interessiert. Deswegen ist mein größter Tipp, immer Fragen zu stellen. Wer fragt, der führt. Am besten fragt man sich die ganze Zeit durch das Gespräch, um wirklich mal erst rauszufinden, was will der andere. Und den Fehler machen halt viele, gerade bei einer Messetraining, man hat sich den Pitch vielleicht auswendig gelernt und textet die Leute einfach zu, was man da Tolles bietet. Und am Ende sage ich, vielen Dank, betrifft mich nicht. Und dann hat der andere 10 Minuten geredet, wenn ich so lange mitgemacht hätte. Und das merke ich halt in vielen Situationen, dass man einfach zu wenig fragt, sondern einfach das erzählt, was man erzählen will. Und man muss ja überlegen, wenn man in die Richtung fragt, was machen Sie beruflich, dann kommt ja zu 99%, nachdem der andere das gesagt hat, die Rückfrage, ja, und was machst du? Und dann kann ich ja meine Sache erzählen, dann bin ich vorher gefragt worden. Dann ist ja eine ganz andere Aufmerksamkeit da, als wenn ich das jedem erzähle, ohne zu wissen, ob den das irgendwie interessiert.
Ja, also das würdest du sagen, ist der größte Fehler. Ja, vielen Dank. Ich habe gerade gespannt zugehört und hab festgestellt, dass diese Stärke des Fragens und Zuhörens kann auch zur Schwäche werden. Da spreche ich ganz konkret von mir, weil ich habe auch immer so gerne, war früher, also jetzt schon länger her, dass ich auf Netzwerktreffen war, die in einem Club zum Beispiel stattgefunden haben. Und weil ich immer grundsätzlich gerne frage und zuhöre, ist das mir aber. Ja, ich würde sagen, in 9 von 10 Fällen grundsätzlich so gegangen. Nach einer Viertelstunde war die Zeit um, ich hatte zugehört. Der Person hat gemerkt, oh, ich muss ja noch mit wem anders sprechen. Und dann hatte ich ziemlich viel Informationen immer an den Abenden, aber kein Mensch wusste, was macht Astrid Göschl und warum hat die nichts von sich erzählt?
Ja gut, da muss man halt da muss man halt
Habe
einsteigen
ich
und
was
dann.
falsch gemacht, oder?
Ja, gerade das sind so bei Speed Dating hat man das ja schon mal, ne? 3 Minuten oder 5 Minuten, dann geht man weiter. Da muss man natürlich schon schauen und einschreiten und sich selbst dann vorstellen. Da habe ich auch einen kleinen Tipp. Und zwar habe ich immer so kleine Flyer dabei. Was haben wir? Die Hälfte von DIN A4, was ist denn das? DIN A5 oder DIN A6? Also die ins Sakko hinten reinpassen, um den Leuten nicht nur eine Visitenkarte zu geben, sondern auch so ein Flyer, wo dann die Top 10 Tipps für ein tolles LinkedIn-Profil draufstehen, dass die Leute auch im Nachgang genau wissen, was ich für sie tun könnte und mit was sie mich verbinden sollen. Weil ich bin natürlich sehr online geprägt mittlerweile, Aber ich merke ja auch, wenn Werbung kommt, die fasse ich immer zweimal an, ne, bevor ich sie wegschmeiße. Und deswegen verteile ich eben auch gerne so kleine Flyer, die man sich einfach einsteckt. Und wenn man dann nach Hause kommt, ich merke es ja auch, wenn ich von Events wiederkomme und meine Taschen leere, habe ich da Visitenkarten. Wenn da aber ein Flyer zwischen ist, den gucke ich mir nochmal an. Und damit kann man eben auch, wenn man im Gespräch vielleicht zu kurz gekommen ist, mit dem Überreichen eines Flyers im Nachgang noch ein bisschen Interesse wecken.
Martin, ohne dass du es jetzt weißt, aber du hast tatsächlich genau jetzt die Lösung geboten. Ich kann den Zuhörern nur sagen, er hat komplett recht, weil ich bin dann auch auf den Flyer umgestiegen und das war dann für mich tatsächlich die Lösung und ich gehe nicht mehr ohne Flyer jetzt auf eine Messe.
Ja, und das Gute ist, das haben die meisten eben nicht. Damit fällt man schon auf
Ja.
und damit setzt man sich von anderen ab und bleibt eben auch nochmal besser im Gedächtnis.
Ja, ich habe noch eine Menge Fragen. Und zwar, bevor ich zu Herausforderungen und Trends komme, hätte ich auch noch mal gerne gewusst, weil wir ja gerade auch von Messen gesprochen haben. Da sind ja viele Retailer und so weiter. Und es ist ja immer eine Mischung aus, dass da Geschäftsführer vor Ort sind und dass da auch Human Resources Leute sind. Und die Frage ist für mich aber immer: Glaubst du, dass der Weg über die HR-Netzwerke ausreichend ist, um Entscheider zu erreichen? Oder ist der direkte Kontakt effektiver?
Ja, man muss beides machen. Bei HR-Entscheidern denke ich zuerst mal an die ZP, die Zukunftspersonal, die große Messe hier in Köln oder halt auch in Stuttgart oder Hamburg, um mal die führende Messe zu nennen, wo ich natürlich auch 2, 3 Tage bin. Ich arbeite ja auch für HR Networks. Das ist ja auch ein Netzwerk, wo wir Lösungsanbieter eben mit HR-Entscheidern zusammenbringen. Und wir haben jetzt keinen Stand auf der Messe. Wir besuchen dort praktisch unsere Kunden, die eben Aussteller sind bei der Messe. Jetzt ist es ja sicherlich so, dass auf der Messe auch Entscheider kommen, zumindest am ersten Tag, auch Gespräche führen. Ja, also man kann die Entscheider sicherlich auch auf einer Messe treffen, aber man hat definitiv natürlich bessere Chancen, wenn man die eben vorher schon kontaktiert. Und da komme ich auch wieder auf Online-Formate, nehme ich jetzt mal als Beispiel die Online-Fachkonferenzen von HR Networks. Unser Geschäftsführer, Thiaf Nienhaber, ist auch schon seit ganz, ganz vielen Jahren im Geschäft und hat halt über 100.000 E-Mail-Adressen von Personalern. Wir haben auf der einen Seite Lösungsanbieter, die eine halbe Stunde Vortrag halten zu bestimmten Themen, nehmen wir Recruiting als Beispiel oder was auch immer, verschiedenste Personalthemen. Und dort haben wir diese Fachkonferenzen mit 5, 6, 7 Vortragenden, die eine halbe Stunde ihre Lösungsansätze präsentieren, auch mit Umfragen, mit allen möglichen angereicherten Themen. Und zu solchen Konferenzen melden sich dann 1, 2, 3, 400 Menschen an, unter anderem eben auch Entscheider. Nun weiß man nicht, ob die alle live natürlich dabei sind. Manche schicken vielleicht auch Praktikanten vor, die sich da entsprechend das anschauen. Aber da ist es auch wieder die Verknüpfung zwischen Online und Offline. Weil die Referenten, die sich diesen Slot buchen auf diese Online-Fachkonferenz, kriegen halt im Nachgang auch die Teilnehmerliste. Die Teilnehmer müssen zugeben oder müssen zustimmen, dass ihre Kontaktdaten an die Referenten weitergegeben werden. Und man kann eben auch sehen, wer war bei welchem Vortrag online. Und dann können die Referenten natürlich schauen, wer hat sich erstens angemeldet zur Veranstaltung, wer hat sich zum eigenen Vortrag angemeldet und wer war auch live dabei. Und da ist es auch wieder die Nacharbeit, dass man dann eben auf die Leute zugeht und sagt, Mensch, du hast ja meinen Vortrag auf der Online-Fachkonferenz gehört, lass uns mal sprechen. Und das kann dann, das passiert dann natürlich, aber ist das natürlich auch eine gute Vorlage, um zu sagen, lass uns doch auf unserem Messestand, auf der Suche Personal nächste Woche oder nächsten Monat oder nächstes Jahr doch dann auch persönlich sprechen. Also ich glaube, wer nur auf die Suche Personal geht und keine Online-Leads gewinnt, der verpasst eine ganze Menge Potenzial. Und wer aber online unterwegs ist, der kann das eben auch als Grundlage nehmen, wenn er eben zusätzlich auch noch extrem viel Geld für Messestand ausgibt, aber dadurch eben schon eine Menge Zielgruppen-Leads hat, die er eben auch zu einer Messe einladen kann. Also ich denke mal, hier ist es auch die Verknüpfung zwischen Online und Offline, die dann eben auch den Erfolg ausmacht.
Ich würde verstehen. Okay, ja, finde ich wirklich interessant, weil ich habe jetzt erst im letzten Jahr auch durch einen Zufall eher den Weg zur Messe geschafft. Also was ich zum Beispiel eine ganz tolle Veranstaltung finde, ist Euromind. Das ist der Euromind-Gipfel in Hamburg. Und da war ich und da habe ich dann eher durch Zufall eben jemanden kennengelernt, einen Geschäftsführer, der so gerne und mit Leidenschaft und einfach so spielerisch und leicht Netzwerk und immer gleich Ideen hat, mit wem man wie sprechen kann, dass ich mir gedacht habe, wow, also das ist so, ich Erfolg darf leicht sein, ist ja mein Motto. Und wenn ich dann auch noch höre, einfach machen, das war dann so seine These und der hat es vorgegeben und der lebt es vor, dann sage ich mir, dann macht Netzwerken wirklich Spaß. Und das macht dann wirklich Freude, aber es ist was ganz anderes, finde ich, wenn man auf einer Messe ist und da holt dann jemand ab oder sagt, hey, hör mal, ich hab dir, sprecht ihr mal und sprecht ihr mal. Das finde ich die Kür eigentlich und das hat mich dann begeistert. Und jetzt, deswegen sprechen wir heute, weil mich das auch jetzt vertiefend interessiert, wie das jetzt mit diesen Netzwerken insgesamt, was es da alles gibt, dass das ja eine ganz eigene Welt ist und dass da extrem viel Know-how auch dahinter steht. Und da komme ich auch mal zum nächsten Thema. Welche Herausforderungen begegnen dir in deiner Arbeit als Netzwerker? Also wirklich die Herausforderung, weil so einfach ist es ja auch nicht.
Ja, ich glaube, es gibt immer Menschen, die sich dem Netzwerken entziehen wollen. Das eine, weil sie vielleicht introvertiert sind, einfach keine Lust haben, fremde Leute anzusprechen oder auch angesprochen zu werden. Auf der anderen Seite natürlich auch Entscheider, die wahrscheinlich so oft angesprochen werden, die deswegen eben nicht auf eine Messe gehen, weil sie einfach ständig akquiriert werden von herumlaufenden Vertriebsmitarbeitern, die eben deswegen sich zurückziehen und abschirmen lassen durch ein Vorzimmer und eben die Gesprächspartner selektiver aussuchen. Und ich glaube, dass es gibt da mehrere Lösungsvorschläge. Mein Tipp ist immer, dass man auf Augenhöhe agiert. Also auf einer Messe laufen natürlich ganz viele Menschen rum und das kostet auch keinen Eintritt. Und da wird man jetzt wahrscheinlich auch keinen DAX-Vorstand finden, der auf eine Messe kommt, weil der ja auch sich nicht ansprechen lassen will. Da geht er nur vielleicht zu gezielten Terminen, die er vereinbart hat, oder trifft sich irgendwo außerhalb der großen Masse. Auch da kann man natürlich mit Events agieren. Also ich habe das in Köln gemacht. Wir machen das auch über Agile Networks, dass man eben Entscheidertreffen organisiert. Das können jetzt Dinner sein. Ich mache das über Xing oder auch jetzt über LinkedIn. Wir machen Rotating Dinner, dass man dort eben entsprechend ein Dinner veranstaltet, wo eine bestimmte Zielgruppe eingeladen wird und die tauscht dann bei jedem Gang den Tisch. Man hat dreimal eine Dreiviertelstunde Vorspeise, Hauptgang und Nachspeise und hat eben dreimal fünf neue Kontakte, die man eben bei so einem Event entsprechend dann am Tisch trifft. Und das kann natürlich offen sein, wo jeder kommt. Das haben wir damals bei Xing gemacht. Und das kann man aber auch natürlich mit bestimmten Zielgruppen machen. Oder man macht ein Executive Dinner, das ist sicherlich auch ein Format, wo man dann halt sehr exklusiv einen Sponsor hat, vielleicht einen Lösungsanbieter, der eben einen Vortrag hält, wo man dann eben nur CEOs und nur bestimmte HR-Leiter einlädt, die sicherlich wissen, dass der Lösungsanbieter die ganze Sache finanziert, aber die eben genauso auch wissen, sie treffen dort Leute auf Augenhöhe, eben keine Sachbearbeiter, sondern eben auch andere CEOs oder andere Personalleiter. Ich glaube, dass man mit bestimmten Zielgruppen-Events natürlich auch dann die angesprochene Zielgruppe erreichen kann. Und so muss man eben auch da wieder fragen, wer ist die Zielgruppe für mich? Sind sie CEOs? Dann kommt der vielleicht nicht auf eine Messe oder vielleicht nicht auf eine Online-Konferenz. Oder man macht eben, ich sag mal, eine Online-Konferenz, wo andere CEOs berichten. Und dann hat man eben auch in der Zielgruppe mehr CEOs. Also da gibt es immer diverse Möglichkeiten, wenn man vorher genau weiß, wen man erreichen will.
Verstehe, ja. Verstehe. Also das höre ich raus. Das ist enorm wichtig. Erstens zu wissen, was man will. Und zweitens, wo ist die Zielgruppe, die man sucht? Und drittens bei der Messe auch hier vor allen Dingen ins Gespräch kommen, aber auf keinen Fall hier schon irgendwas verkaufen wollen, wenn ich das mal so für mich
Und vielleicht noch eine Ergänzung auch
zusammenfasse.
auf die Online-Fachkonferenzen zuzugehen. Je nachdem, welches Thema man entsprechend bespielt, kann man natürlich aus dem eigenen Netzwerk auch schon die eigenen Kontakte einladen. Und ein CEO meldet sich ja vielleicht schneller online an, als dass er einen Messetermin zusagt. Und dann kann man ja im Vortrag auch hoffen, dass eben die Zielperson dabei ist. Man kann halt durch die Umfrage auch vielleicht sein Interesse wecken und hat dann eben einen Anknüpfungspunkt. Und wenn man durch einen Online-Vortrag schon seine eigene Kompetenz gezeigt hat, und sich darauf im Nachgang bezieht. Man kann ja auch ein Video von dem Vortrag dann noch schicken und sagen, Mensch, leider warst du nicht dabei, aber du hast dich angemeldet, da ist Interesse da, hier ist das Video. Man kann dann die Kompetenz zeigen. Und wenn man das eben online vorbereitet, hat man eben, denke ich, auch später offline eine viel größere Möglichkeit, eben einen Termin hinzubekommen, weil das dann kein Kaltakquise-Termin mehr ist, sondern weil man vorher schon von seiner Kompetenz entsprechend gezeigt hat, was man kann.
Und wie hat sich die Bedeutung von Netzwerken durch die Digitalisierung verändert? Also im Hinblick auf Bedeutung hat sich das verändert?
Ja, es wird einfacher, ne? Auf eine Veranstaltung zu gehen, erforderte ja damals immer eine Anmeldung, auch den Wunsch dann rauszugehen, hinzugehen, sich benehmen zu können, auch zu wissen, was tut man da, was tut man nicht. Das war halt eine relativ große Hürde für manche. Ich komme da auch wieder auf Corona zurück. Wir haben ja auch damals, was die Xing-Events betrifft, alles auf einmal online umgestellt. Und da sich einfach mal zuzuschalten, das erforderte eine viel geringere Hürde. Ich glaube, dass Netzwerken einfacher wird. weil der erste Schritt ja heutzutage schon online passieren kann und man dadurch vielleicht auch vom Netzwerken schneller begeistert wird. Wenn ich merke, dass ich da auf einmal in Gruppen bin, wo ich interessante Menschen online kennenlerne, bin ich auch schneller bereit, mal zu einer Veranstaltung zu gehen, wo ich auch diese Leute treffe. Also ich glaube, es geht schneller. Es wird insgesamt in eine größere Breite getragen, das Networking, durch Online. Aber ich sehe auch die Problematik, dass natürlich heutzutage mit den ganzen Fake News, mit den ganzen KI-Anwendungen, man nicht immer mehr sicher sein kann, wer ist mir da überhaupt gegenüber. Das sehe ich ja auch schon bei LinkedIn-Posts. Da weiß man ja auch schon nicht mehr, hat das die Person wirklich geschrieben oder
Genau.
war das jetzt eine Software? Und am Ende
Ja.
diskutieren Bots miteinander. Das ist
Ja,
jetzt heute
genau.
vielleicht noch nicht so, aber da sehe ich die Gefahr für die Zukunft. Und
Ja.
deswegen ist es da sicherlich auch eine Mischung. Es wird definitiv meines Erachtens online der erste Schritt bleiben, weil es ist einfacher. Aber das Offline wird meines Erachtens immer noch wichtiger werden, wieder auch jetzt nach der Pandemie, um da wirklich hundertprozentig mal Menschen kennenzulernen und sicher zu sein, das ist kein Bot oder kein Avatar.
Ja.
Das sind wirkliche Menschen, so wie du und ich.
Verstehe. Auch die Glaubwürdigkeit zu sichern.
Ja.
Und da hast du auch schon die Frage beantwortet, weil wohin geht die Reise in Zukunft? Da siehst du hier den Fokus dann wieder auch mehr aufs Miteinander. Ja. Und Frage, gibt es in deiner Branche oder also aus deiner Erfahrung heraus, gibt es da auch Menschen, die sich besonders schwer mit den Netzwerken tun?
Ja, das sind durchaus die Introvertierten, sage ich mal, die lieber nicht so aus sich rausgehen, die sicherlich in vielen Fällen eine Mega-Kompetenz haben,
Ja.
aber eben nicht dafür geboren sind, weil so ein bisschen muss es ja aus dem Bauch herauskommen. Man muss ja auch Lust haben, auf andere Leute zuzugehen. Sicherlich habe ich
Ja.
auch schon mal Tage, wo ich mit keinem sprechen will, aber grundsätzlich bin ich ja extrovertiert. Ich freue mich immer, neue Leute kennenzulernen. Und wer
Ja.
dieses Gen nicht hat, der wird sich sicherlich beim Networking schwer tun. Ich merke das ja auch, manche Leute, die halt mitgebracht werden, mit hingeschleift werden zu einer Veranstaltung, das merkt man ja direkt. Der hat keine Lust, ist auch schnell wieder weg. Also man muss es schon wollen. Man kann niemanden zu Networking zwingen. Und ich glaube, dass wenn die Personen merken, was es bringt, wenn die vielleicht ein eigenes berufliches Ziel schneller erreicht haben durch Networking, dann fällt so der Groschen. Das habe ich damals bei den Single, heute bei den LinkedIn-Seminaren auch gemerkt. Wenn ich ein Firmenseminar gebe, wo die Leute teilnehmen müssen, die sagen, Mensch, LinkedIn habe ich die letzten 20 Jahre nicht gebraucht, will ich jetzt auch nicht. Das ist halt schwer, die Leute zu begeistern. Wenn die aber dann halt einen Kunden gewinnen oder irgendwie wirklich einen Schritt mit LinkedIn machen, den sie ohne LinkedIn nicht gemacht hätten, dann auf einmal läuft sie von alleine, weil dann ist es bekannt, dann merkt man, es bringt einen Mehrwert. Und so, genauso sehe ich es auch im Networking. Wer weiß, so wie ich, dass man mit einem richtigen Netzwerk auch alles erreichen kann, dann ist man einfach viel begeisterter, dort aktiv zu sein, als Menschen, die eben jetzt mit Networking noch nichts Positives verbinden konnten oder die immer nur akquisetechnisch angesprochen werden. Sowas gibt es ja immer wieder. Salesforce und wie sie alle heißen, die einfach nur was verkaufen wollen, ohne Interesse zu haben und dann auch keine Lust mehr auf Networking machen.
Ja. Danke dir. Netzwerken wird ja oft als Brücke gesehen, um an HR-Abteilungen oder Entscheider heranzukommen. Das sagen mir immer viele. Aber ich frage mich, können denn HR-Abteilungen überhaupt echte Entscheidungen treffen? Oft scheinen die doch lediglich Informationen weiterzugeben. Das ist doch auch beim Essen so, dass man dann die Informationen weitergibt oder die Karten weitergibt, oder?
Das hängt immer ein bisschen von der Firmengröße ab. Und es gibt ja in vielen Firmen sicherlich noch ein bisschen Wettbewerb zwischen Geschäftsleitung und HR-Leitung. Ich meine, kleine mittelständische Firmen haben ja gar keine HR-Leitung. Da macht es ja der Geschäftsführer und die Payroll macht der Steuerberater. Wenn die Firmen größer werden, dann entsteht ja auch eine Personalabteilung, eine eigene. Und da kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, ich war damals in Köln beim Mittelständler angestellt. Da gab es zwar einen Personalsachbearbeiter, aber alles hat der Geschäftsführer geregelt. Als ich
Ja.
dann im Konzern war, da hatte ich meinen Disziplinarvorgesetzten, der mir gesagt hat, was ich tun soll, aber der hatte mit Personal nichts zu tun. Da gab es eine Personalabteilung, da hatte ich einen festen Ansprechpartner und da war es wirklich getrennt. Also ich glaube, das ist unterschiedlich von der Größe und muss sicherlich bei einer wachsenden Firmengröße, muss dieser Prozess auch gesteuert werden. Was hat eine Personalabteilung, ein Personalmitarbeiter für Kompetenzen und wo ist genau die Abgrenzung zwischen der Geschäftsleitung? Das mag ja gerade bei Firmen so zwischen 20, 30, 40 Mitarbeitern dann hier und da mal knirschen, weil dann eben die Kompetenzen und Aufgaben auch aufgeteilt werden müssen. Und
Ja.
letztendlich sind wir bei Networking, kommt es natürlich immer auch auf die Erfahrung der einzelnen Personen an. Und ich habe in Köln ja auch schon mal HR Networks, hatten wir vor der Pandemie, wie hieß denn das? so Live-Treffen gemacht, wo sich Personaler getroffen haben, einfach damit die untereinander sich austauschen, weil wenn ich jetzt die Personaler Zielgruppe Mittelstand habe, die haben ja wahrscheinlich ähnliche Probleme, ähnliche Herausforderungen, egal welche Branche es ist. Und ich glaube, da können Personaler eben auch sehr gut von profitieren, dass sie untereinander netzwerken. Und auch da
Also,
wieder ein Tipp noch, Agile
das glaube
Networking,
ich
weil das ist
auch.
auch eine Community, wo eben ganz viele Personaler untereinander reden und Erfahrungen austauschen. Das halte ich für sehr, sehr wichtig.
Ich auch, und ich glaube, das ist auch extrem wichtig generell. Also bei diesem ganzen, immer, wir sind jetzt nur noch im Open Space Gedanken, grundsätzlich so im Denken oft. Also das erlebe ich manchmal. Aber ich glaube, es ist extrem wichtig, dass Personaler unter sich sind. Vor allen Dingen, dass da keine Coaches, Trainer oder irgendwelche Leute sind, die irgendwas verkaufen wollen, weil die ja den Fokus auf ihre Dinge brauchen. Das glaube ich auch. Und ich glaube aber, es ist umgekehrt auch wieder wichtig, dass man das generell mal immer bei Branchen überlegt. Auch manchmal wollen ja Unternehmer, Unternehmerinnen unter sich sein und so weiter und sich ganz gezielt überlegt, wann brauche ich jetzt eigentlich was? Aber dieser Fokus, dass man hier klar überlegt, mal nur geschlossene Gesellschaften zu haben, das finde ich extrem wichtig, weil es ohne dass ich Personaler bin, aber ich kann mir das sehr, sehr nervig vorstellen, wenn immer wieder wer reingrätscht und irgendwas verkaufen will. Komme ich mal nochmal zu einem Thema, wo du auch gesagt hast, naja, das hat auch mit Erfahrung zu tun, zum Thema Kommunikationsprobleme und Entscheidungsverantwortung. Also meine Erfahrung, jetzt bin ich ja schon 25 Jahre lang, also insgesamt so unterwegs in diesem Weiterbildungsbereich und bin ja Implementierungspartner für eine Sache. Aber meine Erfahrung ist, dass in Deutschland häufig Entscheidungsprozesse unnötig verkompliziert werden und statt klare Entscheidungen zu treffen, werden oft Arbeitsgruppen gebildet oder Themen verschoben. Teilst du den Eindruck und wie kann Netzwerken in solchen Strukturen noch effektiv sein, wenn wir da mal ganz kritisch drauf gucken?
Ich denke mal, da ist die Lösung, dass man einfach auch firmenübergreifend Best-Practice-Beispiele austauscht. Arbeitsgruppen werden immer schnell gegründet und oft ist es ja auch so, dass der Entscheider sich vielleicht gar nicht traut zu entscheiden, sondern erstmal
Genau, es hat mit Mut zu
Rücksprache
tun.
nimmt mit Kollegen, mit seinem Chef, mit vielleicht anderen Personalern. Dadurch zieht sich die Entscheidung hin und auch da kann man sicherlich mit Best-Practice-Geschichten durchaus Vorteile sagen. Wir sammeln die ja auch oder ich sammle die ja auch manchmal von meinen Kunden. Und wenn mich jemand was fragt, wo ich jetzt so nicht wirklich die Ahnung habe, kann ich sagen, hier, guck mal da rein, das ist eine Geschichte, das ist eine Case Study und ein Best Practice, was woanders funktioniert hat. Das kann ja ruhig offen sein, wenn es nicht geheim ist, es kann ja auch praktisch anonymisiert sein. Aber das wäre mein Tipp, dass man solche Themen eben austauscht, weil viele der Probleme, die auftauchen, hat es vielleicht woanders schon mal gegeben mit einer Lösung. Und da ist eben das Austauschen auch relativ wichtig. Ansonsten, wie du richtig sagst, verschiebt man alles und das hat am Ende ja dann auch keinen. Macht ja auch keinen Sinn dann.
Mal zu persönlichen Insights und Visionen. Hast du auch Erlebnisse aus deiner Karriere als Netzwerker, das dich besonders geprägt hat? Oder vielleicht auch was ganz Beeindruckendes, wo du sagst, ja, das fand ich ganz, ganz toll.
Ja, das war zum Beispiel das, was ich eben schon gesagt habe, wo ich da innerhalb dieser Bahnfahrt von 6 Stunden drei Termine organisieren konnte. Das war der eine Punkt, wo ich gesagt habe, okay, es lohnt sich, also für mich eine Bestätigung, warum ich jahrelang vorher die ganze Zeit ins Networking gesteckt habe. Oder auch heute, ich will nicht sagen täglich, aber häufig kriege ich über LinkedIn eine Anfrage für ein Seminar, für einen Workshop, für eine Beratung, für eine Profilgestaltung von Menschen, wo ich jetzt wirklich 1, 2, 3 Jahre keinen Kontakt mehr hatte, die sich aber heute noch an mich erinnern. Also ich habe bei LinkedIn 20.000 Kontakte, die kenne ich natürlich nicht alle persönlich, aber ich schreibe halt öfters mal was oder habe eben schon 5, 6, 7.000 Leute in den letzten 15 Jahren auf Events getroffen, an die ich mich heute gar nicht mehr erinnern kann. Ich werde in Köln auf der Straße manchmal angesprochen, sind Sie der Herr Müller von Zing? Oder damals zumindest. Und klar, die Leute haben mich gesehen, ich habe monatlichen Newsletter geschrieben, ich war immer der Eventveranstalter. Ich wusste gar nicht, dass die mich in der Art auf dem Schirm hatten. Und wenn heute wirklich Anfragen kommen von Unbekannten, für mich Unbekannten aus meinem LinkedIn-Netzwerk, dann merke ich immer, das ist jetzt das Ergebnis. Ich habe 20 Jahre gesät. Ich habe nicht gezählt, wie viele Stunden noch, wie viel Geld ich in Networking gesteckt habe in den letzten 20 Jahren, weil es mir immer Spaß gemacht hat. Da habe ich auch nicht auf die Uhr geguckt. Ich habe immer noch eine 80-Stunden-Woche, aber wenn ich abends auf eine Veranstaltung gehe, um 11 Uhr nach Hause komme, ist das jetzt privat gewesen oder war das beruflich? War immer eine Mischung. Und da habe ich halt ganz viel gesät und heute merke ich,
Du kannst ernten.
es geht nicht alles von alleine, ne? Aber man merkt doch, dass vieles von Gesäten jetzt aufgeht und jetzt auf einmal Aufträge rüberkommen, da hätte ich gar nicht mit gerechnet, weil man eben diese Person seit Jahren schon kennt und heute hat sie den Bedarf. Und da habe ich immer das Beispiel, wenn mich ein Autoverkäufer über LinkedIn kontaktiert, dann sage ich ihm halt auch, ich brauche halt nichts, mein Leasingvertrag geht noch 3 Jahre. Wenn ich den aber in diesen 3 Jahren als Kontakt habe, und immer wieder mal sehe, was er für tolle Autos anbietet.
Ja.
In 2,5 Jahren komme ich auf ihn zu und sage, okay, lass uns
Ja.
mal sprechen, weil jetzt brauche ich was. Und das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Takeaways, die ich auch gerne weitergebe, dass man Geduld haben muss. Die Leute,
Geduld
wie
und
gesagt, da,
Erfolg
wenn die
kommt nicht
Anmeldung
über
morgen
Nacht.
Auftrag
Ja.
haben wollen, das merkt man, das funktioniert
Ja.
nicht.
Ja.
Die Leute, die da wirklich geben am Anfang, die Netzwerk aufbauen, die werden, das kann ich ja nach 20 Jahren Aktivität, ich bin seit 2006 auf LinkedIn, das ist jetzt auch schon 19 Jahre, da kann ich wirklich sagen, wer Geduld mitbringt, ja, und nicht jeder hat, ne, aber wer sie mitbringen kann, der wird definitiv davon profitieren. Und das merke ich jetzt nach 15 Jahren.
Ja, das ist sehr schön. Vor allem, weil es auch deutlich macht, erstens mal Erfolg über Nacht geht nicht in keinem Bereich, auch nicht im Networking-Bereich. Ich kann das übrigens auch nur bestätigen. Ich habe mich früher so nie mit dem Netzwerken so als Netzwerkbegriff beschäftigt, sondern ich habe immer halt geguckt, wen kann ich wie verbinden. Also Brücken bauen ist für mich so dieses eher poetischere Brücken bauen, Erfolge ebnen. Das war so meins mit Sprache Brücken bauen auch und in Unternehmen immer zu gucken, dass man dass man da ein bisschen die Hektik rausnimmt und Verbindungen schafft und diese Verbindlichkeit bringt. Ich habe dann aber erst Jahre später gemerkt, dass das Netzwerken ist. Also das ist ganz erstaunlich und kann es nur bestätigen, dass sowas natürlich sich einerseits aufbaut, aber ich stelle halt auch fest, das sehe ich bei dir und auch ja, bei einigen, die ich jetzt kennenlernen durfte, es gibt halt Menschen, die haben dann echtes Talent. Denen fällt es leicht, wie du
Das
schon
stimmt, ja.
sagst. Und wenn man dann näher fragt, machen die das aber auch schon intrinsisch motiviert eine lange Zeit. Und da hätte ich auch gerne mal gewusst, die Vision, wo soll denn die hingehen bei dir, bei Mr. Matching in den nächsten Jahren? Oder sagst du, so alles bleiben, wie es ist, dann ist prima.
Ja, es ist alles prima, aber wer sich nicht weiterentwickelt, der entwickelt sich zurück. Also gerade am Jahresanfang, ich habe halt am Jahresanfang auch meine Ziele und meine Strategie für dieses Jahr für mich festgezurrt. Ich meine, ich habe mittlerweile keine Angestellten mehr. Ich hatte damals 3 Angestellte, aber ich arbeite nur mit Freelancern. Das heißt, Trainings mache ich immer noch selbst, aber die ganzen Agenturleistungen, LinkedIn-Profile erstellen, die ganzen Kampagnen und auch Eventmanagement, dafür habe ich natürlich Freelancer. Ich habe schon ein größeres Team. Das Gute ist eben, dass ich die dann immer projektbezogen auch einsetzen kann, dass ich für meine Kunden entweder aus dem eigenen Team alles anbiete oder aber, und das auch wieder Networking, dass ich sage, wenn jetzt einer Instagram-Marketing haben will oder wenn jemand Zielgruppen hat, jetzt Beispiel im Handwerk, die kann ich nicht erreichen, weil die habe ich über LinkedIn nicht. Dann habe ich da aber auch eben andere Netzwerkpartner, wo ich sage, hier wende ich da ein, der hat die Zielgruppe. Also ich kann auch andere Zielgruppenbesitzer ganz gut da entsprechend zusammenbringen. Und Wachstum ist nicht unbedingt das Ziel. Das vielleicht auch mal als Punkt. Viele sagen, Mensch, das 20.000 Kontakte auf LinkedIn, mehr als 30.000 kann man ja nicht haben. Mein Ziel ist mittlerweile auch nicht mehr unbedingt jeden Tag neue Kontakte
Geht um
hinzuzufügen, sondern
Qualität und Struktur,
ja,
oder?
oder jeden Abend, ich muss nicht mehr rausgehen, um da 10 neue Visitenkarten zu sammeln. Ich habe ja 20.000 Kontakte, die noch nicht alle meine Kunden sind. Also ich habe mich jetzt ein bisschen auch darauf besonnen, erstmal auf das zuzugreifen, was schon vor der Haustür liegt und auf die Leute zuzugehen, die mich schon kennen. Und es geht auch nicht darum, dass ein Beitrag viral geht. Natürlich freue ich mich, wenn ich da 10.000 Views hätte. Die habe ich lange nicht mehr. Das war damals. Heute bin ich froh, wenn ich 1.000, 2.000 habe. Aber es kommt ja auch darauf an, dass es die Richtigen sehen.
Richtig.
Und was bringen mir
Fokus muss
10.000
stimmen.
Views, wenn das alles
Ja.
Leute sind, die mich am Ende nicht buchen? Dann habe ich da
Ja.
lieber einen Beitrag mit nur 500 Views, wo aber vielleicht 2, 3 Anfragen rauskommen. Und so ein bisschen würde ich sagen, weniger ist mehr. Und es geht auch nicht darum, erst große Umsätze zu machen. Es geht halt darum, dass der Gewinn auch steigt. Es bringt auch nichts, einen Umsatz reinzunehmen, der so schwach kalkuliert ist. Habe ich alles schon gemacht, um zu sagen, Mensch, ich habe wahnsinnigen Umsatz. Am Ende geht es darum, dass eben meine Zeit, und das ist der limitierende Faktor, dass die auch effizient eingesetzt ist. Ich tue auch nur Dinge, die ich selber kann und will. Für alles andere habe ich Dienstleister, auch ein wichtiger Punkt. Es gibt andere Selbstständige, die machen alles selber, aber vielleicht nur 2 Stunden am Tag von dem, was sie wirklich können. Bei allem anderen hampeln sie rum. Ich versuche 8 Stunden das zu tun, was ich kann. Und bei allem anderen, von der Buchhaltung bis hin zu Webdesign und Ähnliches, habe ich alles Leute, die ich dafür bezahle, weil ich glaube, dass in der Zeit, wo ich als Trainer unterwegs bin und einen Stundensatz fakturiere oder einen Tagessatz, kann ich mehr verdienen, als wenn ich Buchhaltung und andere Dinge selbst mache. Und da sind wir wieder beim Leichtsein. Wenn ich meinen Steuerberater nicht hätte und die Buchhaltung selbst machen müsste, würde ich durchdrehen. Deswegen
Ja.
habe ich von Anfang an immer schon die Leute gesucht, die mich da unterstützen können und gesagt, auch LinkedIn-Marketing. Kunden sagen auch, Mensch, 10 Kontaktanfragen pro Tag kann ich selbst machen. Natürlich, ist kein Hexenwerk. Aber am Ende macht es die Person nicht, weil sie einfach die Zeit nicht hat oder doch keine
Ja.
Lust. Deswegen outsourcen ist für mich total wichtig. Und auch gerade, um zu sagen, wo will ich hin? Ich will jetzt nicht wieder mit 10 Angestellten um die Ecke kommen. Ich will einfach das, was sich die letzten Jahre aufgebaut hat, eben qualitativ vertiefen und eben auch mich in vielen Dingen, ich sag mal, noch ein bisschen mehr spezialisieren, weil auch das ein Tipp ist für die Zukunft. Generalisten gibt es viel zu viele. Ich
Ja.
glaube, dass die Zukunft ein Team von Spezialisten ist. Dass man
Ja.
letztendlich sagt, war damals, als ich war Finanzmakler, hatte ich, glaube ich, auch 10 Jahre, ich war da eben Generalist, so die Speerspitze. Bei mir kamen die Anfragen an und ich habe dann entsprechend geschaut, hinter mir im Team, wer ist für die betriebliche Krankenversicherung der Experte, wer macht private Krankenversicherung, wer macht Gewerbe, und habe dann praktisch nur die Leute mit ins Boot geholt. Und klar, wir haben die Provision geteilt, aber der Kunde hatte professionelle Arbeit. Andere Finanzmakler haben alles selber gemacht und vieles ist auf der Strecke geblieben. Deswegen weiß ich,
Ja.
dass Spezialisierung definitiv ein Ziel ist. Und bei mir ist es definitiv LinkedIn und eben nicht Facebook oder Instagram oder TikTok, was alles so auf dem Markt gibt.
Ja, also dein Fokus ist es ist LinkedIn, vom Portal. Und deine Spezialisierung, die du angesprochen hast, wo willst du in Zukunft den Fokus stärker setzen?
Also das sind die Zielgruppen. Ich habe auf der einen Seite die Zielgruppe HR. Eben über die Zusammenarbeit mit HR Networks, weil wir dort das größte, stärkste HR-Netzwerk hier in Deutschland haben. Also das ist eine Reichweite, die ich vermarkten kann an einen Lösungsanbieter. Dann habe ich hier Reichweite Köln. Köln ist auch eine Millionenstadt und mit dem Umfeld, wir haben ja hier in NRW, ich sag mal, bestimmt 3, 4 Millionen Zielgruppe, die ich erreichen kann durch die Gruppe. Also das ist definitiv eine Zielgruppe, die man erreichen kann. Und dann ist es natürlich noch die Finanzbranche, weil ich da eben auch als Makler damals unterwegs war. Deswegen ist es Zielgruppe Finanzen, Zielgruppe HR und natürlich die regionale Zielgruppe Köln, wo ich eben auch dann entsprechend meine Aktivitäten vertiefe.
Okay. Fragt, welche drei Eigenschaften zeichnen dich besonders aus, dass du das, was du machst, eben auch so gerne und gut machst? Was ist das, was dich da besonders auszeichnet an Stärken?
Geduld, glaube ich, sagt jeder, ne? Aber
Ja,
das ist halt auch die
Geduld, ja.
Erfahrung, dass ich wirklich gemerkt habe, man muss die Ziele so setzen, dass das auch nicht alles zu schnell passieren kann. Also Geduld
Ja.
und dass ich nie aufgebe. Vielleicht auch, weil oft schmeißt man die Sachen hin und da glaube ich,
Also durchhalten, Beständigkeit, sowas.
Beständigkeit, dass man wirklich auch mal sagt, okay, es ist Mist gelaufen, man steht wieder auf, richtet die Krone und macht weiter. Dass ich da
Ja.
jetzt nicht Sachen hinschmeißen würde und mir einfach sage, okay, vielleicht muss ich die Ziele ein bisschen anders justieren. Aber wenn man, ich habe verschiedene Bereiche schon mal, die man sagt, das kann ich nicht, das will ich nicht und hat das gemacht, der konnte es wirklich nicht. Deswegen
Ja.
glaube ich immer, dass man die Ziele so setzen muss, dass man da auch eine reelle Chance hat, es umzusetzen.
Ja.
Und
Und dass ich viel
der
mit dem
dritte
zu tun
Punkt
habe,
ist,
was man kann.
ja.
Ja.
Und der dritte
Ja.
Punkt ist immer, dass ich sage, du kannst mich alles fragen, ich bin mir sicher, das meiste werde ich nicht wissen, aber ich bin mir halt genauso sicher, dass ich jemanden kenne, der weiterhelfen kann. Und da ist es wieder Networking oder eben wieder Matching und Vermittlung,
Ja.
dass ich sage, okay, ich kann selbst wirklich kaum was, aber ich kenne halt ganz viele Leute, die
Ja.
irgendwas können und die kann man eben ja dann entsprechend zusammenbringen.
Ja. Und das ist das, was ich eben auch dann effizient finde, dass man immer weiß, es gibt den richtigen Kontakt für jeden. Man muss nur jemanden, wie du das schon sagst, haben, der dann weiß, wen man wie zusammenbringt. Eine Frage, die ich auch noch habe, ist bei all dem, was du erzählst und auch in der Dynamik, wie du es erzählst, die Begeisterung kommt rüber, auch die Geschwindigkeit. Wie schaffst du es auch, dein Privatleben zu genießen? Weil ich weiß von dir, ich habe ja auch ein Podcast-Interview vorab schon gehört zur Vorbereitung. Du bist ja auch verheiratet und hast Familie, wie kriegst du das unter einen Hut?
Ja, das ist jetzt auch wieder, auch das ist durch die Pandemie gekommen, dass ich jetzt ein schönes, großes Homeoffice habe. Ich habe ja damals immer, ich hatte mein Büro in Köln und bin auch morgens halt hingefahren, eine Stunde im Stau und so weiter und habe auch noch meine ganzen Vorträge, Seminare, ich hatte 3, 4 Reisetage pro Woche, da habe ich die Familie wirklich nicht oft gesehen. Aber wir sind glücklicherweise ein Jahr vor der Pandemie in ein großes Haus gezogen, einen großen Garten. Und dann habe ich natürlich gemerkt, dass ich sehr viel online mache und habe sehr viel von zu Hause gearbeitet. Und da ist eben dann wirklich der Vorteil, dass man da einfach Zeit hat. Man kann auch mit dem Notebook in den Garten gehen im Sommer oder man hat die Kinder öfters. Also da ist, glaube ich, die Digitalisierung für mich auch ein großer Vorteil geworden, dass man eben bei dem Arbeitspensum oder Workation heißt es ja heute, man kann ja von überall arbeiten, dass das eben auch im Zeitmanagement absolut hilfreich ist und man da eben auch dann Zeit für die Familie oder andere Quality Time sich besser einrichten kann, als wenn man stundenlang pro Woche im Auto sitzt.
Verstehe. Und ist deine Frau eigentlich auch so kommunikativ wie du oder ist sie eher der Gegenpart?
Nee, es geht eigentlich, sie ist Griechin. Das kommt ja noch dazu und deswegen ist da natürlich auch eine gewisse Emotionalität entsprechend gegeben. Und ja, auch da passt es wieder mit dem Online. Wir haben auch gesagt, irgendwann gehen wir vielleicht mal nach Griechenland für längere Zeit. Und
Schön.
auch da kann man sagen, dann kann man eben auch online arbeiten und arbeitet von dort aus und ist halt
Ja.
dann eine Woche im Monat in Deutschland für Termine, für Offline-Events und man fliegt zu
Ja.
Messen ein. Griechenland ist ja auch nicht so weit. Also diese Verknüpfung zwischen Online und Offline ist auch im Privatleben ein riesiger Vorteil. Wenn ich überlege, man müsste halt zu jedem Termin irgendwo rausfahren. Ich war damals Frequent Traveler, ich bin fast jede Woche irgendwo hingeflogen für einen Termin nach Berlin, bis eine Stunde hingeflogen. Und heute Wahnsinn, ne? Wenn man überlegt, was man damals für Zeitaufwände hatte für ein Treffen. Heute geht vieles online und ein physikalischer Termin, der muss halt wohl überlegt und viel besser organisiert sein. Also ich glaube, für mich persönlich hat sich das sehr, sehr gut entwickelt und ich glaube auch für viele in meinem Umfeld, wenn man eben eine richtige Balance findet zwischen online und offline.
Vielen Dank, Martin. Ich fasse an dieser Stelle zusammen und bitte dich dann am Schluss abzuschließen. Ja, ich habe heute erfahren von dir, was mir hinter Mr. Matching, hinter der neuen Marke von dir steckt. Du hast enorm viel Erfahrung, schon über 25 Jahre Erfahrung. Online finden, offline binden ist kein Slogan, sondern gelebte Realität, die du mit Leidenschaft von früh bis spät umsetzt. Du bist überzeugt, dass es wichtig ist, online, dass die Digitalisierung sehr viele Vorteile bringt, dass es aber genauso wichtig ist und auch der Zukunft, gerade jetzt in Zukunft darauf hinauslaufen wird, dass wir noch stärker auch offline unterwegs sind, weil wir eben die Bots und was es alles gibt, auch gucken müssen, dass wir hier noch wirklich eins zu eins eine menschliche Erfahrung machen und auch liegt das Thema Glaubwürdigkeit auch hier weiterhin haben. Du hast inzwischen den Wunsch, dich noch stärker zu fokussieren, hast deine Branchen, die für dich das Entscheidende sind. Du liebst es, Menschen zusammenzubringen und du hast uns ganz tolle Tipps aus der Praxis für die Praxis gegeben, sowohl wenn man einen Messebesuch plant, als auch wenn man lieber sagt, man möchte das gerne anders angehen. Für Introvertierte sagst du, ist jetzt Messe nicht so das Ideale, aber da gibt es auch Möglichkeiten. Und im Zweifel habe ich herausgehört, es gibt keine Frage, die man dir nicht stellen kann. Du hast auf jeden Fall eine Idee, du hast eine Antwort. Also du hast eine Antwort, wenn es um eine Frage geht. Du hast aber auch den passenden Kontakt, wenn jemand eine Frage hat. Und du sagst und betonst, das baut sich nicht über Nacht auf, sondern es war Arbeit. Sehr viel Arbeit in den letzten Jahrzehnten, die dir durchaus Spaß gemacht hat. Und wo du sagst, wenn man das macht, was man gerne macht, dann wird der Erfolg auch leichter. Schließ gerne ab. Und herzlichen Dank an der Stelle, dass du hier warst. Vielen, vielen Dank.
Ja, man muss es machen. Du hast gerade gesagt, das Wort machen. Machen und tun, das ist für mich total wichtig, weil ich glaube, wir hatten ja im Gespräch schon mal gesagt, viele Leute zögern und trauen sich nicht. Und theoretisch ist alles klar, aber machen tun es die Leute nicht. Und deswegen ist mein Tipp zum Abschluss, einfach machen und tun. Und wenn es was Falsches ist, meine Güte, dann mache ich es danach besser. Und es ist viel einfacher, um Entschuldigung zu bitten, als vorher um Erlaubnis zu fragen. Und viele Erfolge sind erst dadurch möglich, dass man was macht und dass man was tut. Und das ist mein Appell am Ende. Einfach machen und tun und nicht nur in der Theorie alles durchgehen vorher, bis dass man startet.
Das war eine Episode aus dem Podcast Erfolg darf leicht sein von und mit Astrid Göschel. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast ganz einfach und hinterlasse gerne eine positive Bewertung. Warst du schon auf unserer Website? Auf astridgöschel.com findest du weitere spannende Inhalte und hilfreiche Ressourcen für deinen Erfolg. Wir freuen uns, wenn du uns weiterempfiehlst. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Erfolg darf leicht sein.